Also biochemisch wird der Stoffwechsel definiert als die Summe aller chemischen Reaktionen in unserem Körper. Ich stelle mir das immer vor wie in einem Verbrennungsofen.
Willkommen bei Naturheilkunde Kompakt, eurem Podcast für Erfahrung, Wissen und Praxis aus der Naturheilkunde mit direktem Weg in eure Ohren. Ob Basics und Hintergründe oder Tipps und Trends. Unsere InterviewpartnerInnen teilen nahbar und unterhaltsam ihr Wissen. Ausgesuchte Themen kombiniert mit erfahrenen ExpertInnen. Wir fragen nach zu Fällen aus der Praxis oder beleuchten traditionelle wie moderne Therapiemethoden aus der ganzheitlichen Medizin.
Der Podcast Naturheilkunde Kompakt dient ausschließlich dem kollegialen Austausch und der Information und Fortbildung in therapeutischen Fachkreisen. Der Podcast ersetzt nicht die Beratung durch einen Therapeuten oder Arzt. Die Inhalte dürfen nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose oder als Empfehlung zur Behandlung von Krankheiten interpretiert werden. Aussagen von Interviewpartnern stellen nicht zwangsläufig die Meinung der MDO-Fachverlage dar und unterliegen dem Wandel der Zeit sowie aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Stoffwechselgesundheit. Ich bin Elfi Rodatos, Redakteurin des Magazins Der Heilpraktiker, und ich spreche heute mit dem Autoren Martin Auerswald. Hallo lieber Martin, schön, dass du dir heute Zeit nimmst für unser Gespräch. Wir wollen ja heute dann uns mit dem Thema Stoffwechselgesundheit im Allgemeinen beschäftigen, aber bevor wir da jetzt voll loslegen, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was hast du mit Gesundheit so zu tun?
Dann danke für die Einladung, Elfi. Freut mich, da zu sein. Ich bin studierter Biochemiker und Biotechnologe. Habe mich dann selbstständig gemacht nach dem Studium, weil ich keine Lust auf die klassische biochemische Karriere hatte. Das ist Forschung oder Pharma. Wollte ich nicht. Wollte Menschen immer zeigen, wie sie ganzheitlich gesund werden können. Und habe mich da im Grunde schon während des Studiums selbstständig gemacht und weitergebildet. Habe jetzt eine der größten Gesundheitsplattformen in Deutschland aufgebaut in den letzten Jahren. Schnellfach gesund. Bücher geschrieben, berate auch seit 6 Jahren Firmen im Naturheilkunde- und Nahrungsergänzungssektor, bilde mittlerweile auch aus in Nährstofftherapie und anderen naturheilkundlichen Themen. Auch die Mykotherapie ist da ein großes Anliegen. Und ich schaue einfach, dass ich mein Wissen möglichst breit streue, um möglichst viele Menschen zu erreichen.
Ja, kann man ja viel Aufklärungsarbeit noch leisten. Du hast gesagt, Bücher geschrieben. Was sind das so für Themen, die du da jetzt bisher, wenn du so breit aufgestellt bist, schon abgegriffen hast für deine Bücher?
Ich würde sagen, es sind ein paar spezifischere Themen dabei, aber so die 2 aktuellsten. Eines, da ging es auch mit Martin Krowicki, der war auch schon bei euch im Podcast. Da geht es um Zellenergie und Mitochondrien. Auch ganz relevantes Thema, eine chronische Erschöpfung, Müdigkeit, auch Stoffwechsel, Schilddrüse. Und das ist aus dem letzten Jahr sogar Spiegel-Bestseller geworden, Faktencheck Nahrungsergänzungsmittel, weil es einfach zum Thema Nahrungsergänzungen so viel Halbwissen und Vorurteile gibt, dass mir das ein Bedürfnis war, da mal aufzuklären. Es kommt im Frühjahr ein Buch über Epigenetik raus, wo die Kernaussage ist, dass man nicht Opfer seiner Gene ist, sondern auch Schöpfer seiner Gesundheit sein kann. Das wird so auch mein ganzheitlichstes Buch, weil es auch über nicht nur die klassischen Themen Ernährung und Nährstoffe und so geht, sondern es geht über Natur, es geht über Emotionen, über Liebe, über Luft und Wasser. Also alles, was irgendwo relevant ist und sich auf unsere Epigenetik auswirkt. Und vielleicht auch Themen, über die man so noch nicht gesprochen hat. Also so ein ganzes 20-seitiges Kapitel nur über Liebe. Ich glaube, das wird den einen oder anderen auch mal aus den Socken holen.
Okay, da freue ich mich dann schon drauf, wenn das dann draußen ist. Ich weiß, wir haben mehrere von deinen Büchern schon in den Buchtipps auch gehabt, weil das immer wieder spannend ist und haben auch gute Rückmeldungen gekriegt. Aber um jetzt zum Hauptthema zu kommen, wie würdest du definieren, wann ist ein Stoffwechsel gesund? Man hört ja immer wieder, dass mein Stoffwechsel ist kaputt, ich brauche Hilfe.
Also biochemisch wird der Stoffwechsel definiert als die Summe aller chemischen Reaktionen in unserem Körper. Und ich stelle mir das immer vor, ich versuche mal die Sachen immer analog bildlich vorzustellen, wie in einem Verbrennungsofen, ja eigentlich in einem Kamin, den man in seinem Wohnzimmer stehen hat. Ne? Und es ist natürlich zwischen Ich habe ein Feuer und der Ofen produziert Wärme. Gibt es natürlich nicht nur Schwarz- und Weißofen an und aus, sondern es gibt ganz viele Grautöne. Wie gut funktioniert der Ofen? Was habe ich für einen Brennstoff? Wie viel Wärme kommt raus? Wie viel Ruß wird produziert? Wie groß oder klein ist der Ofen? Und es ist schon unterschiedlich, wie viel Wärme am Ende rauskommt und ob dieser Ofen den Raum heizen kann, ohne ihn mit Rauch und Ruß vollzunebeln. Ne? Und wenn jetzt jemand sagt, ja, mein Stoffwechsel funktioniert nicht, produziert mehr Ruß, das ist zum Beispiel oxidativer Stress auf Mitochondrien-Ebene, freie Radikale. Es kann aber auch sein, dass man nasses Holz reinlegt und versucht, das Ganze irgendwie in Gang zu bringen, aber der Brennstoff ist vielleicht der falsche oder es fehlt irgendwas. Na, wenn die Scheibe nicht gescheit geputzt ist, dann ist alles zu und man sieht nichts vom Feuer. Das sind vielleicht die Nährstoffe, die fehlen. Also es kann schon sein, dass ein Stoffwechsel eingeschränkt ist. Das kann man auch unterschiedlich fühlen. Also Beispiel Kalorien und unser Grundenergieumsatz. Ja, wenn ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe und eine optimal arbeitende Schilddrüse, dann habe ich eine Differenz von 500 Kilokalorien am Tag Energieverbrauch. Nur Grundumsatz, so wie wir jetzt einfach da sitzen und atmen. Das ist einfach nur die Schilddrüse, die kontrolliert, wie viel Energie verbrauche ich oder nicht. Es sind aber auch ganz banale Sachen wie ist meine Körperkonstitution, wie ist meine Muskelmasse, wie ernähre ich mich, was sind meine Makronährstoffe, ne? Habe ich eine reine Kohlenhydratmast oder ist es ausgeglichen? Proteine bei der Verbrennung produzieren wahnsinnig viel Wärme. Ketone haben auch wieder andere Vorteile. Also man kann auf verschiedene Art und Weisen seinen Stoffwechsel doch beeinflussen, wenn man merkt, mir geht's nicht gut, ich bin eher müde, ich bin abgeschlagen oder ich nehme immer mehr zu von Jahr zu Jahr, obwohl ich immer das Gleiche esse oder man merkt, man ist nicht mehr belastbar in gewissen Situationen. Also ein gut arbeitender Stoffwechsel produziert immer genau die Menge an Energie, die der Körper gerade braucht, ohne zu viel Ruß zu produzieren. Also oxidativen Stress und so. Ne? Es gibt ja Leute, oder das ist bei Mitochondriopathien zum Beispiel, also wenn die Mitochondrien ja nicht richtig arbeiten, zu viel oxidativen Stress produzieren, dass die Menschen oftmals noch belastbar sind. Aber nach jeder Belastung müssen die erstmal ein, zwei Tage im Bett liegen und sich ausruhen, weil die Mitochondrien so viele freie Radikale produziert haben, dass die erstmal abgebaut werden müssen. Das ist dann eine Schutzreaktion des Körpers, die Müdigkeit und die Erschöpfung, damit sich der Körper erstmal regenerieren muss. Und ein wirklich optimaler Stoffwechsel, der hat es nicht. Der ist belastbar, wenn er gebraucht wird, aber erholt sich schnell. Und das ist so das Ziel. Das war auch das Ziel von dem Mitochondrien-Buch. Das ist gut möglich, aber es ist heute doch eher die Ausnahme, dass ein Mensch wirklich in seiner vollen Kraft steht.
Also man merkt schon, dass du da automatisch von verschiedenen Seiten drauf guckst. Finde das immer ganz toll, weil Körper einfach was unglaublich Komplexes und Faszinierendes ist. Und da so viele Rädchen ineinander greifen, dass man es nicht nur mit einem Rädchen erklären kann, sondern dass es immer ganz viele Faktoren hat. Du hattest jetzt schon die Schilddrüse angesprochen. Was würdest denn du sagen, was sind so die wichtigsten Hormone, Botenstoffe, die uns, ich sag mal, helfen, den Stoffwechsel stabil zu halten und die uns auch zeigen, ob alles in Ordnung ist?
Die Schilddrüse kontrolliert, wie viel Holz in den Ofen gelegt wird. Auch wie viel Wärme am Ende produziert. Das ist so der Thermostat eigentlich in unserem Körper, ne? Also die aktiven Schilddrüsenhormone. Und da meine ich vor allem T3. Mittlerweile wissen wir, es gibt nicht nur FT3, es gibt auch T2 und T1. Die haben nur eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit, deswegen sind die noch nicht so untersucht. Die Schilddrüse ist ein Riesenhebel. Wir haben 30 Millionen Schilddrüsen betroffen in Deutschland. Das ist riesig. Und das ganze Feld der Sexualhormone. Na, Sexualhormone sind ja nicht nur für unsere Fruchtbarkeit zuständig, sondern insgesamt für Energie, für Regeneration, für Wachstum. Dann ja das Hauptstoffwechselhormon, das Insulin. Insulin hat auch gewisse Funktionen und Vorurteile gegen sich. Auf der anderen Seite aber auch die IGF-1 und das humane Wachstumshormon, die auch im Hintergrund viel machen und unterschätzt werden. Ja, die würde ich zuerst anbringen.
Ja. Kann ich alles auf jeden Fall soweit nachvollziehen? Das mit dem Wachstumshormonen, gebe ich dir recht, das wird sehr selten angesprochen, außer es geht um böse Wachstumshormone in der Milch. Aber dass man die ja eigentlich, gerade wenn der Körper sie selber produziert, durchaus möchte, damit es keinen Stillstand oder Rückschritt gibt, wird, wenn dann nur leise, irgendwo geflüstert. Ich habe jetzt demnächst auch den Schwerpunkt Stoffwechsel und habe da ganz viel zum Thema Insulinresistenz jetzt auf dem Tisch gehabt. Wie stehst du denn zu dem Thema? Du hast schon gesagt, Insulin wird eher ein bisschen zu schlecht geredet für das, was es eigentlich alles leistet. Ich vermute, dass ganz viel dann die Leute eigentlich über die Insulinresistenz reden und nicht über das Insulin an sich, das funktioniert.
Ja, aber das ist so die Beobachtung, dass man es gerne vereinfacht. Aber jedes Hormon oder alles hat hier seine Funktion. Und es ist immer wichtig zu verstehen, was ist die Funktion und was sind die Gründe dahinter, dass etwas seine Funktion nicht mehr ausüben kann oder aus der Reihe tanzt. Wenn ich chronisch gestresst bin, dann steigt mein Cortisol. Aber das Cortisol ist ja nicht der Feind, sondern es ist der Stressor. Das Cortisol ist nur der Übermittler, der unserem Körper dabei helfen soll, das Ganze zu verarbeiten und zu kompensieren. Und genauso, Insulin ist kein Dickmacherhormon. Insulin ist auch kein Feind, der um jeden Preis gesenkt werden muss. Es hat einen Grund, warum das Insulin vielleicht nicht mehr wirken kann oder immer mehr erhöht ist. Aber ich finde, die Sachen werden dann zu sehr vereinfacht. Aber ja, ich denke, das ist oft so. Es ist dann einfacher und nachvollziehbar. Aber Insulinresistenz oder wir haben jetzt 10 Millionen Typ-2-Diabetiker in Deutschland, sicher noch mal 10 Millionen Prädiabetiker. Ich glaube, wir haben 60% aller Erwachsenen sind übergewichtig. Jeder dritte Erwachsene ist mittlerweile an der Grenze zur Fettleibigkeit. Und Adipositas ist ja auch eine Erkrankung. Es ist ja kein, ich habe ein paar Kilo zu viel, sondern Adipositas ist eine Stoffwechselerkrankung. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ein übergewichtiger oder fettleibiger Stoffwechsel, da passieren einfach Dinge, wie zum Beispiel Insulinresistenz, die den Körper eigentlich schützen sollen. Insulin ist ja auch eigentlich ein Hormon, das den Blutzucker niedrig halten soll, weil Zucker oder Glucose ein sehr reaktiver Stoff ist. Das ist eigentlich die Funktion von Insulin, um den Blutzucker niedrig zu halten. In jeder Sekunde zirkuliert ja ein halber Teelöffel Zucker in unserem ganzen Blutsystem. 5-6 Liter Blut. Und in diesem, das ist wie ein Eimer, ne? Ein Eimer. Und in diesem Eimer Blut ist ein halber Teelöffel Zucker. Das ist nicht viel. Und Insulin soll, wenn wir was gegessen haben, natürlich die Sachen verteilen im Körper, dass es überall verteilt wird und dahin kommt, wo es hin soll. Also vor allem Glucose und Aminosäuren. Aber Insulin soll auch den Blutzucker konstant niedrig halten, damit der Zucker nichts verzuckert. Das ist ja genau das, was bei Diabetikern die Langzeitschäden verursacht. Wenn der Blutzucker dauerhaft erhöht ist, dass die Glucose und auch die Fructose ist sogar noch reaktiver, dass die Zucker reagieren mit Proteinen, mit Zellstrukturen, dass die Niere angreifen, dass die Nervenzellen angreifen. Im Grunde auch der Langzeitblutzucker, was da gemessen wird, ist ja die Verzuckerung von Hämoglobin in unserem Blutkreislauf. Und das ist eigentlich die Funktion von Insulin. Und wenn man das versteht, das finde ich schon mal ganz wichtig. Auf der anderen Seite ist Insulin auch ein regenerierendes Hormon. Dass wenn das wirkt und auch die Energie im Körper verteilt wird, bei Insulin, dann geht der ganze Insulinsignalweg los. Da kommt ja dann noch IGF-1 und da kommen dann andere Wachstumshormone. Das hat ja auch die Funktion, dass die Zelle sagt, wir haben frische Energie reinbekommen, jetzt haben wir Energie, um uns zu regenerieren. Beispiel eine Knorpelzelle oder eine Muskelzelle. Ne? Ich war gestern wandern und dann sagt die Muskelzelle, ich habe kleine Mikroverletzungen, ich muss mich jetzt regenerieren. Und sobald das Insulin quasi frische Energie reinspült, dann kann der Körper sich regenerieren noch. Das merkt man in der kalten Jahreszeit, wenn man Sport gemacht hat oder draußen war und es ist hier so richtig schön kalt und dann isst du was und Insulin wird freigesetzt, dann wird dir warm. Das ist ja auch, das merkst du sofort, wie die Regeneration reinkickt. Und es ist wichtig, dass alles immer in Zyklen geschehen sollte in unserem Körper und in Gleichgewichten. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum so viele Menschen jetzt insulinresistent geworden sind. Der Mensch hat schon immer Zyklen des Hungers gehabt und Zyklen des Essens. Und Essen war die gesamte Menschheitsgeschichte, eigentlich bis vor ein paar tausend Jahren, war Nahrung nicht immer und überall verfügbar. Es gab vielleicht mal ein paar Tage gar nichts zu essen und dann hat man Tier erlegt oder dann hat man eine Honigwabe gefunden oder einen reifen Apfelbaum und dann hat man halt auch reingehauen. Ne? Und das war einfach so die Abwechslung. Feast and Famine, sagt man in der Wissenschaft. Also fressen oder überessen und aber auch mit Hunger aushalten können. Und heute, weil Essen immer und überall verfügbar ist, Snacks, an jeder Ecke ist eine Bäcker oder eine Dönerbude. Ich glaube, der Durchschnittsdeutsche nimmt, korrigiere mich, zwischen 9 und 15 Mahlzeiten am Tag ein. Das sind große Mahlzeiten, das sind aber auch kleine Snacks, Bonbons, Kaugummis, ja, der Zucker im Kaffee, die Milch im Kaffee. Das sind über den Tag verteilt ständig diese kleinen Insulinspritzen. Rein von unserem biologischen Erbe, der Mensch hat vielleicht 1-2 Großmahlzeiten am Tag gehabt, aber sonst nicht. Er hat nicht die ganze Zeit gesnackt. Aber heute haben wir das halt. Das heißt, wir haben konstant diesen Insulinausstoß, wir haben konstant Zucker, der ins System gespült wird. Und so werden halt natürliche Gleichgewichte verschoben und gehen verloren. Und so geht dann auch die eigentliche Funktion von Insulin verloren. Oder es entstehen halt Fehler im System. Aber das ist hauptsächlich, weil wir heute nicht mehr so leben, wie es unser Körper eigentlich möchte oder wie sich unser Körper daran gewöhnt hat. Ja, das sind ganz viele Ansatzpunkte. Aber ich mache wieder Pause.
Du bist schon quasi, hast meine nächste Frage vorweggenommen. Aber das ist immer super. Weil das heißt, wir sind da auf einer ähnlichen Wellenlänge. Ich hätte nämlich jetzt uns gefragt, was so die Probleme am modernen Lebensstil sind. Aber so wie ich das jetzt rausgehört habe, ist eben ein Problem diese Fähigkeit von uns, dass wir zumindest der westlichen Kultur eigentlich immer Essen zur Verfügung haben, dass unser Körper damit aber eigentlich nicht so gut umgehen kann. Unsere Psyche aber darauf ausgebaut ist, dass man lieber einen Vorrat hat als nicht. Und wir da halt dann jetzt, ich sag mal, bewusst gegensteuern dürfen und müssen, um eben nicht in diese Falle zu tappen, immer noch hier was snacken, da was snacken, weil es könnte ja morgen alles weg sein.
Ja, aber auch Gemütlichkeit. Gemütlichkeit, Gewohnheit. Ich finde noch ganz wichtige Gründe ist der Bewegungsmangel. Na, wir sind eine dienstleistende, sitzende Gesellschaft geworden. Die meisten sitzen den ganzen Tag. Ich habe mir jetzt einen Stehschreibtisch geholt. Also ich fahre den immer eine Stunde hoch, eine Stunde runter, dass ich nicht den ganzen Tag sitze, weil allein schon das Sitzen macht einen Riesenunterschied. Ich schaue auch, dass ich mich über den Tag hinweg bewege, dass ich immer mal Spaziergänge einbaue, dass ich regelmäßig meinen Sport mache. Das ist ganz wichtig, weil das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir uns bewegen. Entweder, es kann ein strammer Spaziergang sein, es kann Sport sein. Was passiert, wenn wir uns bewegen? Dann wird der Glukosetransporter 4, also der ganze Insulinsignal, geht ja eigentlich nur darauf, dass Glut 4 an die Zelloberfläche kommt. Und der geht auf und die Zelle nimmt den Zucker auf. Ne? Das ist ja eigentlich, was Insulin macht. Wenn wir uns bewegen, wenn wir Sport treiben, dann geht Glut 4 auch ohne Insulin an die Zelloberfläche. Das ist ein insulinunabhängiger Weg, wie die Zelle Glucose aufnimmt. Und das ist ein Grund, warum Sport und Bewegung bei jeder Art von Insulinresistenz so entscheidend ist, weil der Insulinbedarf sinkt und der Zellstoffwechsel wieder unabhängig von Insulin überhaupt funktioniert. Auch wenn ich mich mit Menschen mal unterhalte, die jetzt nicht so den gesunden, aktiven Lifestyle haben, bei vielen Menschen ist es irgendwie so im Kopf drin, dass Sport etwas ist, was man macht, um abzunehmen. Aber Sport ist ein Grundbedürfnis unseres Körpers. Bewegung. Das ist vielleicht, das eine ist, dass wir ständig Essen und Snacks um uns herum haben. Das andere ist, dass wir uns nicht mehr bewegen und Bewegung nicht mehr als Grundbedürfnis sehen, weil wir ja Autos haben und so. Aber Sport und Bewegung und dieser Glut-4-Transportmechanismus, das ist im Grunde auch ein Typ-1-Diabetiker, kann so die Zelle wieder dazu bringen, Zucker aufzunehmen, auch ohne eigenes Insulin zu produzieren. Also wie mächtig das eigentlich ist. Also das sind so die Sachen, was anderes. Ja, wir essen immer ungesünder. Unser Körper ist mehr mit Giftstoffen und mit Problemstoffen belastet, hat weniger Nährstoffe zur Verfügung, weniger Antioxidantien zur Verfügung. Es sind auch Sachen, unser Körper braucht eigentlich auch Extreme wie Hitze und Kälte. Eine kalte Dusche, der Sprung in die Sauna. Wir haben heute eigentlich den ganzen Tag konstante Temperaturen um uns rum. Auch Kälte aktiviert Glut 4. Und das nächste ist dann halt Übergewicht und Fettleibigkeit, dass man sich mal die Frage stellt, wenn die Zelle insulinresistent wird, warum macht die das? Und der Hauptgrund ist nicht, weil die Zelle auf einmal nicht mehr mit dem Insulin reden will. Das ist ja in der konventionellen Medizin so, die Zelle will das Insulin nicht mehr aufnehmen. Also pumpen wir immer mehr Insulin rein oder geben Medikamente rein, damit die Zelle wieder besser auf das Insulin anspringt. Aber keiner stellt die Frage, warum macht die Zelle das? Und der Hauptgrund ist, die Zelle ist schon, also klar, das Zellsignal wird irgendwie stumpfer. Es ist wie, wenn ich immer mehr Kaffee trinke, dann wirkt der Kaffee irgendwann nicht mehr. Wenn das Insulin dauernd erhöht ist im Kreislauf, klar, der Insulinrezeptor wird dann runterreguliert. Aber es ist auch so, dass die Zelle einfach schon randvoll ist mit Zucker und mit Stoffwechsel Zwischenprodukten. Die Zelle braucht nicht mehr. Und wenn wir uns dann nicht bewegen, oder weil wir den ganzen Tag sitzen oder einfach mehr essen, als wir verbrauchen, dann macht die Zelle irgendwann dicht wird insulinresistent, weil sie sagt, ich habe schon genug, ich brauche jetzt nichts mehr. Ne? Das lässt sich auch nachvollziehen. Wenn die Zelle mit freien Fettsäuren und mit Glukose schon voll ist oder wenn sich Stoffwechselprodukte wie Pyruvat anreichern in der Zelle oder in den Mitochondrien, dass dann die Zelle nicht mehr aufnehmen will. Und das ist eigentlich der Punkt, dass warum Insulinresistenz passiert.
Das heißt, Insulinresistenz an sich ist im Prinzip wie die Warnleuchte am Auto. Achtung, da gibt's ein Problem. Aber es hilft halt jetzt nichts zu sagen, dann mache ich die Leuchte aus, dann habe ich kein Problem mehr.
Genau.
Okay, aber man hört bei dir auch dann raus, dieses Gleichgewicht zwischen, ich sag mal, Nahrungsaufnahme und Bewegung ist halt wichtig. Ich hatte das jetzt vor kurzem in einem anderen Vortrag auch gehört, so dieses, die Leute, wenn die früher körperlich hart arbeiten mussten, die konnten ja auch viel mehr essen. Das heißt, die sind viel einfacher auf die Nährstoffe, auf diese Mikronährstoffe und Antioxidantien gekommen. Weil wenn du halt dich genügend bewegst, dass du 5.000, 6.000 Kilokalorien brauchst, um nicht abzumagern, dann ist das was völlig anderes. Und wir sind ja, also gerade, ich sag mal so aus der Frauensicht, 2000 Kilokalorien, wenn man jetzt so den klassischen, eher sitzenden Berufsalltag hat, ist ja schon teilweise reichlich. Und das ist ein so großer Unterschied, dass man da nicht auf seine Nährstoffe kommt und auf die ganzen Impulse, die der Körper eigentlich gewohnt ist im Vergleich. Und das ist ja im Vergleich vor 200, 300 Jahren. Sind wir ja schon im Prinzip im Ackerbau, aber die Leute haben ja trotzdem hart gearbeitet.
Und das hast du gerade auch schon gesagt, Insulin wurde immer ausgeschüttet, nachdem wir was getan haben. Also wir haben erst hart gearbeitet, sind erst auf Jagd gegangen oder sammeln gegangen. Es war immer irgendeine Art von Bewegung. Dann hat man Essen bekommen und dann kam die Energiedichte. Es war immer in Bewegung gekoppelt. Und die Belohnung des Insulins selber, ob das jetzt eine Kartoffel war oder ein reifer Apfelbaum oder Honig, es wurde immer was getan. Und zwar immer auch GLUT4 mit dabei. Ne? Also Bewegung, GLUT4, weniger Insulin nötig. Und das haben wir heute nicht mehr. Wir haben die Belohnung, aber ohne was zu tun. Der Kühlschrank ist immer da und wartet, dass wir ihn plündern. Mhm. Auch ein Problem. Also so die biologische Funktion auch. Oder das ist was unser, nicht Funktion, das ist was unser Körper, unser Stoffwechsel gewöhnt ist, wofür wir eigentlich gemacht sind. Mhm. Der Mensch ist nicht früher aufgewacht und ist aus seiner Höhle gekrochen und hat den Kühlschrank aufgemacht und geguckt so und hat sich erstmal Nutella-Brot geschmiert. Aber das machen wir halt heute. Nee, der ist früh, der ist aufgewacht, hat sich gestreckt, hat geschaut, okay, Hunger. Dann zieht er jetzt erstmal los und sammelt ein paar Stunden. Das haben wir alles heute nicht mehr. Es ist wichtig, klar, wir leben nicht mehr in der Steinzeit, aber unser Körper hat sich eben genau an diese Gegebenheiten gewöhnt. Und ich finde es mal wichtig, was können wir von früher lernen und wie können wir mit dem Verständnis, was unser Körper braucht, unseren Alltag so gestalten, dass wir im Grunde den Alltag eines modernen Jägers und Sammlers haben, aber mit den ganzen Annehmlichkeiten des modernen Lebens. Das ist so die Mischung eigentlich, die wir suchen und die auch in meinen ganzen Büchern und so durchdringt. Nicht, dass wir den Fernseher aus dem Fenster schmeißen und wieder eine Höhle ziehen, sondern was können wir von früher lernen und wie können wir unseren Alltag umgestalten, so wie ich jetzt meinen Stehtisch hier hochgefahren habe. Das sind so diese Kleinigkeiten, die einen riesen Unterschied machen. Ist auch, bin so groß geworden, so nach dem Sonntagsmittagessen, nach dem Schlemmen erstmal einen Verdauungsspaziergang. Ne? Das sind so diese Kleinigkeiten, die einen riesen Unterschied machen. Weil wenn ich nach dem Essen mich bewege, ein kleiner Spaziergang reicht, dann habe ich, glaube ich, 50% weniger Insulinausstoß und der Blutzucker ist einfach eine flache Kurve. Wenn ich mich nach einem üppigen Essen aufs Sofa begebe und nichts mache, und dann habe ich die Blutzuckerkurve, aber wenn ich mich bewege, dann habe ich eine flache Kurve. Und das sind so die Kleinigkeiten, weil wir müssen jetzt kein extremes Leben führen oder es muss nicht jeder wie ich jeden Tag Sport treiben in 1-2 Stunden. Es geht auch einfach darum, wieder gesunde Gewohnheiten und die Kleinigkeiten in den Alltag einzubauen, um unserem Körper überhaupt mal die Chance zu geben, sein natürliches Potenzial abzurufen.
Also eventuell nicht gleich nach dem Aufstehen frühstücken, sondern erstmal was machen, mit dem ersten Kaffee ein bisschen warten, dem Körper die Chance geben, erstmal zu gucken, was eigentlich da ist, was man braucht zur Aktivität. Ich meine, es muss jetzt nicht jeder intermittierend fasten und erstmal sagen, ich esse dann erst mittags, aber ich glaube, so eine halbe, dreiviertel Stunde in Gang kommen, bevor man jetzt was mehr als Wasser reinschüttet, ist, glaube ich, schon mal so eine Sache, die helfen kann. Was meinst du?
Ein schöner Ansatz, ja. Oder sich ein bisschen bewegen, auch mal jetzt früh ein kleines Workout oder ein bisschen Yoga. Ich mache halt früh meine kalte Dusche. Einfach warten mit, also das ist generell, nur essen, wenn man wirklich Hunger hat. Die meisten essen ja früh aus Gewohnheit und nicht, weil sie Hunger haben, sondern weil sie vor der Arbeit oder vor der Schule was zwischen die Kiemen haben wollen. Aber eigentlich, wenn man einfach mal ein paar Stunden wartet, bis man wirklich Hunger bekommt, Auch das ist schon mal eine Riesensache. Mhm. Aber im Früh, wenn wir aufwachen, haben wir einen Cortisolausstoß. Cortisol erhöht an sich schon mal den Blutzucker und lässt uns energetisch in den Tag starten. Wenn man da noch ein bisschen Kaffee oder Tee reingibt, Adrenalin, Noradrenalin, na, durch das Koffein, da hat der Körper eigentlich schon genug Energie im System. Und ja, das gilt fürs Frühstück, aber auch für alle Mahlzeiten und Snacks. Nur essen, wenn man wirklich Hunger hat. Riesenunterschied.
Ja, das finde ich sehr spannend, weil ich in letzter Zeit regelmäßig die Meinung gelesen und gehört habe, wenn man morgens aufsteht und nicht hungrig ist, dann stimmt was mit dem Stoffwechsel nicht. Und ich habe mich immer gefragt, wie kommen die Leute da drauf? Weil es ist ja nicht sinnvoll, aufzustehen und zu sagen, oh Gott, ich kann jetzt nicht zu, ich bin so hungrig.
Wer hat das gesagt und warum?
Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, aber ich habe es jetzt irgendwie auch auf Social Media mehrfach gelesen, dachte mir immer so, oh, ich meine, ja, wir Deutschen sagen immer so schön, frühstücken wie ein Kaiser, aber das ist, glaube ich, auch noch viel einfach Überzeugung und weil einfach bei den meisten Menschen der Körper nicht mehr auf diese ganzen Energiereserven, die halt im Muskel und in den Fetten stecken, wirklich effektiv zurückgreifen kann. Und dann fühlt man sich halt schlecht, wenn der Körper das verlernt hat. Aber ist ja dann eigentlich, sollte es ja auch von einem Therapeuten dann das Ziel sein, den Menschen eher wieder drin zu führen. Guck mal, da ist was in deinem Körper. Dein Körper hat Energie. Lass mir doch wieder beibringen, wie er rankommt, statt jetzt noch was draufzuschütten.
Eigentlich alle die Fähigkeit, auch mal ein paar Tage ohne Essen auszukommen. Heilfasten nennt sich das heutzutage, aber früher war das normal. Und unser Körper kann das. Die meisten denken, wenn sie ja nicht sofort was zu beißen bekommen früh, dass sie gleich vom Fleisch fallen. Aber also ich merke, dass wenn ich richtig gut trainiert habe oder eine größere Wandertour oder was auch immer, dass ich dann am nächsten Morgen schon früh aufwache und dann habe ich Hunger. Aber weil mein Körper auch einfach noch mehr regenerieren muss, aber auch nur dann. Ja. Essen ist auch Gewohnheit. Und wenn der Körper gewohnt ist, früh 37 vor der Arbeit gibt's Frühstück, der Körper stellt sich auch drauf ein. Und wenn man dann mal 37 nichts frühstückt, dann denkt sich der Magen, hey, eigentlich kriege ich doch jetzt was ist denn los? Ne? Das ist auch viel Gewohnheit, denke ich, dabei. Aber ich denke nicht, dass es ein Zeichen eines kaputten Stoffwechsels ist, weil man früh keinen Hunger hat. Das ist eher, jeder Mensch ist ein bisschen anders. Und ich denke, eigentlich ist unser natürliches Fenster für Frühstück irgendwann zwischen 10 und 13 Uhr, zu meiner Überzeugung.
Okay, spannend. Ich meine, der hat dann immer, das ist immer das Spannende Naturheilkunde, die Leute kommen von verschiedenen Richtungen und kommen zu unterschiedlichen Schlüssen und sie finden meistens die Menschen, die mit ihnen übereinstimmen und denen das hilft, was sie machen, weil wir ja so unterschiedlich sind. Und deswegen freue ich mich dann auch so auf den Buch über Epigenetik, weil ich das da bestimmt auch irgendwo mit drin ist, weil wir sind ja nicht alle gleich. Es gibt aber so biochemisch ein paar Grundlagen. Wenn die nicht gleich funktionieren, dann haben wir ein richtig, richtig großes Problem, weil dann haben wir irgendeine ernstzunehmende Krankheit. Und da in diesen Rahmenbedingungen gibt es dann ja aber ziemliche Spielräume zwischen Gewohnheit, wie man so tickt, was in ein Leben passt. Und ich finde es immer wahnsinnig spannend, wie die verschiedenen Leute, die sich dann mit dem Thema Gesundheit beschäftigen, da zu ihren Puzzlesteinen kommen und was sie für ein Puzzle draus zusammensetzen.
Also das ist auch, also jeder Mensch hat ein anderes Puzzle vor sich liegen. Ne? Jeder Mensch ist ein bisschen anders. Wenn ich die Sachen sage, es sind Verallgemeinerungen und am Ende ist jeder Mensch individuell einzigartig. Männer kommen mit Intervallfasten besser klar als Frauen. Na, der Frauenhormonstoffwechsel ist ein bisschen anfälliger. Und es kann auch sein, na, wenn jemand eine Nebennierenerschöpfung zum Beispiel hat oder chronisch gestresst ist. Das kann schon vorteilhaft sein, wenn die früh direkt mit einer eiweißreichen Mahlzeit in den Tag starten, um ihren Tag-Nacht-Rhythmus in den Griff zu bekommen. Aber es gibt eben auch viele, die früh aufwachen, der Tag-Nacht-Rhythmus stimmt, die kommen gut in die Gänge und die kommen aber gut damit zurecht, mal ein paar Stunden bis zum Frühstück zu warten. Es hat vieles seinen Platz. Unser Körper hat einfach Grundbedürfnisse oder natürliche Gegebenheiten und Bedürfnisse da. Und an denen orientiere ich mich, aber trotzdem zu schauen, was hat der Mensch, der gerade vor mir sitzt, jetzt gerade für Themen, Probleme, Ziele? Und wie kann ich dann die Empfehlung daran anpassen? Und das sollte eigentlich unsere Arbeit als Therapeut sein, nicht jedem dasselbe überzustülpen, sondern zu schauen, was macht jetzt gerade Sinn für die Person.
Ja. Aber deswegen hatte ich dich ja gefragt, wie deiner Meinung nach ein gesunder Stoffwechsel aussieht, weil das ist wieder eine Sache, die kann man noch relativ gut verallgemeinern, zu diesen ganz, ganz grundlegenden Sachen. Und dann ist es ja die freudvolle Aufgabe der Therapeuten, von dieser Verallgemeinerung in den Einzelfall zu gehen und zu sagen, so, und was machen wir jetzt in deinem Fall? Und ich finde, das ist ja die Herausforderung und das, warum es die Menschen am Ende machen, die dabei bleiben, weil sie da an diesem gemeinsamen Puzzeln Freude haben.
Ja, es sollte flexibel gehalten werden. Magst du nicht, wenn eines über alle drüber gestülpt werden soll? Oder die Verallgemeinerung oder so, bei mir funktioniert das, also muss es für alle anderen auch funktionieren, so dieser Bias, ne? Das ist ganz wichtig. Wir Menschen neigen dazu.
Ja, aber das ist ja einfach, wie unser Gehirn tickt. Wir suchen Muster und wenn das Hirn halbwegs ein Muster gefunden hat, dann wendet es das erstmal immer grundsätzlich an, weil es könnte ja wieder funktionieren.
Genau.
Und deswegen ist es ja dann einfach wichtig, dass man immer mal fremden Input kriegt, auch als Therapeut, dass man seine eigenen Mustererkennungssysteme mal hinterfragt und mal guckt. Dafür machen wir diesen Podcast, um einfach mal ganz verschiedene Therapeuten auch ans Mikro zu holen, dass die ihren Blick auf die Dinge mal schildern können, dass man sich da mal ganz in ganz kleinen Portionen eine andere Weltsicht anhören kann.
Ja, optimal.
So. Aber ich denke, da sind wir jetzt auch durch die meisten Sachen, die ich so von dir wissen wollte, durch. Du hast jetzt schon ganz viel erzählt, was so kleine Stellschrauben sind, wo man sich beobachten kann, mit wann isst man, wann bewegt man sich, dass man da einfach sich mal selber überprüfen darf. Bin ich sehr, sehr bequem oder fordere ich meinen Körper immer mal heraus, weil der es halt einfach braucht. Immer mal die Herausforderung und es sollte nicht alles einfach sein, außer natürlich, man ist jetzt gerade schwer krank und erschöpft und dann sollte man sich Hilfe suchen und gemeinsam gucken, welche Herausforderungen noch gehen. Aber so grundsätzlich denke ich, habe ich das richtig verstanden, dass das so dein Grundansatz ist?
Ja, möglichst weit an der Natur orientieren, aber dann zu gucken, bei jeder Alltag, jeder Mensch, Vorerkrankungen, Budget ist individuell, dann zu schauen, wie kann ich das dahingehend optimal gestalten und etwas finden, das für mich passt und für mich funktioniert. Das ist so mein Ansatz. Deswegen schreibe ich zum Beispiel keine Ernährungspläne in Coachings. Ich gucke, wie ernährt sich der Mensch? Wie kann ich das vielleicht gesünder gestalten und wie kann ich Änderungen vornehmen, die besser passen? Weil das ist so mein Ansatz, aber eben andere Therapeuten werden vielleicht anders rangehen, aber immer an der Natur orientieren und zu schauen, wie kann ich das in meinem Leben, in meinem Alltag jetzt gerade umsetzen.
Mhm. Bist du dann eher der Typ große Sprünge oder viele kleine Schritte mit den Leuten, mit denen du arbeitest?
Am liebsten viele kleine. Weil am Ende ist der Mensch ein Gewohnheitstier und es geht ja darum, neue Gewohnheiten zu etablieren, gesunde Gewohnheiten. Ein gesunder Lifestyle ist nichts anderes als die Summe von vielen kleinen Gewohnheiten, die man macht. Und die großen Sprünge oder wenn man von heute auf morgen seinen Alltag komplett über den Haufen wirft, das kann funktionieren, aber so die Vorschlaghammermethode hat oft so den Effekt, dass man das mal 1-2 Wochen macht, aber dann wieder ein altes Muster verfällt. Oder dann wird man krank oder irgendwas ist oder eine stressige Phase kommt, ne? Und wenn man mit vielen kleinen Änderungen, viele kleine Gewohnheiten, gibt man sich die Chance, dass sich der Alltag anpasst, ändert und dass man diese kleinen Sachen dann noch beibehält. Und so wie wir jetzt gerade leben, uns ernähren, was wir jeden Tag so tun, das ist ja auch eigentlich die Konsequenz aus vielen, vielen Jahren Gewohnheit ausprobieren, gucken, was tut mir gut, wo fühle ich mich wohl. Und ich möchte lieber in kleinen Schritten längerfristig einen Alltag aufbauen, der passt, als von heute auf morgen alles über den Haufen werfen und die Chance zu haben, dass man rückfällig wird. Wenn ich zum Beispiel an der Ernährung ansetze bei den Leuten, dass ich sage, lass mal alles, wie es ist und versuch nur ein gesundes Frühstück umzusetzen. Erst nur das Frühstück. Oder ich sage, lass mal alle gezuckerten Getränke weg. Kleine Schritte. Oder ich bin ein Riesenfan, früh kalte Dusche. Einfach, man wird wach, Stoffwechsel. Es ist ein bisschen Willenskraft nötig, aber man startet direkt mit so einem Stolzgefühl in den Alltag. Okay, dann mach jetzt mal nur die kalte Dusche für 1-2 Wochen und dann reden wir nochmal zu Kleinigkeiten. Mhm. Oder geh mal nach dem Essen spazieren. Oder leg dich mal nach dem Mittagessen eine halbe Stunde hin, anstatt dir einen doppelten Espresso reinzuzimmern. Und so baut sich das mit der Zeit auf. Und so kann sich das auch ändern. Und wenn man immer nur so 1-2 Kleinigkeiten auf einmal ändert, kann man auch schauen, man bekommt das Feedback, tut's mir gut? Fühle ich mich damit wohl? Oder fühlt sich das zu erzwungen an? Als wenn man alles von heute auf morgen ändert, weiß man auch gar nicht, okay, was bringt jetzt wirklich was? Was tut mir wirklich gut? Und dann hat man auch nicht mehr das Gefühl, dass das jetzt meins ist, sondern es ist eher was mir jemand anderes drüber gestülpt hat. Und damit mache ich die besten Erfahrungen. Es ist vielleicht eher der langsame und langweilige Weg, aber ich denke längerfristig, einfach weil wir Menschen Gewohnheitstiere sind, ist es der Weg, der am angenehmsten zum Ziel führt.
Mhm. Und in was für, ich sag mal, Zeitrahmen denkst du dann, wenn du sagst, da du hilfst jemandem, sein Leben allgemein gesünder auszurichten, wie viel Zeit planst du dafür ein? Wenn es jetzt mal jemand ist, der, ich sag mal, einen durchschnittsdeutschen Lebensstil pflegt, wenn es sowas gibt.
Zwischen 3 und 6 Monate ist mein Zeithorizont.
Okay.
Ja, dass sich die vielen Kleinigkeiten, dass sie die Chance haben, umgesetzt und angepasst zu werden. Und da werden jetzt viele sagen, Mensch, 3 bis 6 Monate, ganz schön lang. Aber unser Leben geht ja im Idealfall 100 bis 120 Jahre. Und lieber habe ich ein bisschen mehr Zeit, aber bleib dann auch längerfristig dabei, möglicherweise bis zum Ende meines Lebens und habe dann auch weniger Stress bei der Umsetzung.
Jeder kleine Schritt verlängert ja schon das Leben. Also das ist immer so das, glaube ich, was die Leute unterschätzen, dass eine Änderung wie der regelmäßige Spaziergang ja schon 2 bis 4 Jahre bringt, wenn man den langfristig durchhält. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die zu wenig auf dem Schirm ist bei den Menschen.
Es geht mir auch nicht um Perfektionismus oder alles zu übertreiben oder extrem, sondern viele Kleinigkeiten, die mir gut tun. Und es gibt Sachen im Alltag, wenn ich gestresst bin oder viel zu tun habe oder auf Geschäftsreise bin, dann kann ich auch nicht alles so umsetzen, wie wenn ich zu Hause in meinem geordneten Umfeld bin. Aber die kalte Dusche mache ich auch, wenn ich gerade auf Geschäftsreise sonst irgendwo bin und 18 Stunden Arbeitstag hinter mir hatte. Es gibt so Sachen, die mache ich immer. Und dann gibt es Sachen, die mache ich vielleicht, wenn ich gerade die Muse dazu habe, wie zum Beispiel meditieren oder lange Spaziergänge im Wald. Jeder kleine Schritt bringt schon was, wie du sagst. Und das, auch wenn man mal nicht alles umgesetzt hat, also ich versuche eher den Fokus zu setzen, nicht auf alles und 100%, sondern sich für jede Kleinigkeit zu feiern, die man gemacht hat. Jeden Morgen, wenn ich aus der kalten Dusche rauskomme, klopfe ich mir auf die Schulter, weil ich weiß, was ich gerade für mich getan habe, und das sollte so der Ansatz sein.
Ja, super. Okay, jetzt sind wir schon mehr oder weniger am Ende. Ich habe jetzt eine Frage, die stelle ich am Ende allen meinen Interviewpartnern. Mal gucken, ob dir jetzt noch was einfällt, was du nicht schon gesagt hast. Welchen Geheimtipp für ein gesundes Leben hast du, den du selber befolgst?
Ich würde sagen, Dankbarkeit. Dankbar zu sein für die vielen Kleinigkeiten des Alltags und die vielen kleinen Sachen, die wir haben. Ich finde, Dankbarkeit ist eine der schönsten Einstellungen, die wir haben können. Lässt einen die Dinge wertschätzen, die man jetzt schon hat. Lässt einen auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Und hat, denke ich, auch in den letzten Jahren viel Gutes bei mir getan. Aber es ist auch einfach, man macht so ein bisschen das Herz auf und lässt einen mit einer schönen Einstellung durchs Leben spazieren, ne?
Das klingt super und ist eine Antwort, die ich zu über 90% bekomme bisher. Das ist unglaublich faszinierend. Ja, geht am Ende um Dankbarkeit, um Gefühle, um dieses mit offenem Herzen durchs Leben gehen. Und ich finde das unglaublich schön, dass, egal wen ich frage, das am Ende eine Sache ist, wo sie sagen, egal was du sonst machst, geh mit einem Lächeln und Dankbarkeit durchs Leben und dann wird alles besser. Und ich finde, das ist eine Sache, die kann jeder. Das kann zumindest jeder versuchen. Das ist nicht vom Budget abhängig oder sonst was. Und ich finde, das macht gut.
Jeder kann zu jeder Situation dankbar sein. Viele denken, ich darf erst dankbar sein, wenn ich es geschafft habe, wenn ich Millionär bin, wenn ich gesund bin, wenn ich was auch immer war. Ich war auch schon dankbar, als ich 300 Euro auf dem Konto hatte und gerade studiert habe. Ne? Und eigentlich so gesehen nichts erreicht und nichts hatte, war ich trotzdem dankbar dafür, dass ich gesund bin, 2 Beine habe oder gerade meinen Weg bestreiten darf. Jetzt, wenn ich aus dem Fenster gucke, bin ich dankbar für den schönen Ausblick. Es ist Dankbarkeit wertschätzt die Dinge, die man hat, unabhängig von der Bewertung.
Ja, ja, absolut. Danke. Das sind, glaube ich, gute Abschlussworte. Ja, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. War auf jeden Fall ein wahnsinnig interessantes Gespräch mit dir.
Schön, dass ich da sein durfte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle im Interview angesprochenen Studien sowie Firmen findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Dort haben wir euch auch die Informationen zu unserer Expertin und Naturheilkunde kompakt hinterlegt. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge mit meiner Kollegin wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal.